Sie hören nun die Predigt der christlichen Gemeinde Freie Baptisten München West von Sonntag, 14. Juli 2024 aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater, Kapitel 1, Verse 6 bis 10, mit dem Thema Kein anderes Evangelium. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen.
Ja, lass uns heute wieder zum zweiten Mal in den Brief an die Galater hineinsehen. Der Brief des Apostels Paulus an die Galater. Manche Informationen haben wir das letzte Mal schon erhalten und Hintergründe. Ja, lass uns hier zunächst Kapitel 1, die Verse 6 bis 10 miteinander lesen. Dieser Abschnitt hat in Schlachter 2000 die Überschrift Warnung vor einem anderen Evangelium. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren, das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es euch zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ja, unser heutiges Thema soll heißen, kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium. Frage, warst du auch schon mal über irgendetwas verwundert? Ja, ich denke, wir alle sind gelegentlich über manche Dinge verwundert, worin du dachtest vielleicht, dass etwas anders laufen würde, wie es läuft. Oder wenn man sieht, es laufen manche Dinge verkehrt, dann verwundert man sich allermeist darüber. Zum Beispiel berichtete unlängst eine besorgte Mutter, ich war gestern mit meiner 5-jährigen Tochter in einem Spielzeugladen, um ein Geschenk für einen Kindergeburtstag auszusuchen. Da war ich ziemlich verwundert und auch darüber erschrocken, dass ich dort nicht wenige Kinder gesehen habe, die vorne im Einkaufswagen saßen und ein Handy in der Hand hatten, an einem Handy spielten. Schließlich waren die Kinder ja kaum 2 Jahre alt. Weiter berichtete sie, auch ich habe 2 Kinder, die beim Einkaufen gelegentlich anstrengend sein können. Dennoch wäre ich nie auf die Idee gekommen, ihnen ein Handy in die Hand zu drücken. Muss man denn kleine Kinder wirklich mit solchen Geräten ablenken oder stillstellen? Mit solchen Geräten, die bei weitem keine Spielzeuge sind? Ja, sicherlich ist das eine berechtigte Frage. Und wir würden auch aus bestimmten Gründen dringlich davon abraten, Kleinkinder einfach so ein Handy zum Spielen in die Hand zu drücken. Ja, sogar auch anderen, die nicht mehr im Kleinkindalter sind. Handys können enorm gefährlich sein. Aber das ist ein anderes Thema. Was wir jedoch in unserem heutigen Text hier im Brief an die Galater sehen, da sehen wir einen Apostel, der sich über die Geschwister in Galatien verwundert. Er ist auch verwundert. Jedoch verwundert er sich nicht darüber, dass Mütter oder Eltern kleinen Kindern ein Handy einfach als Spielzeug in die Hand drücken. Nein, das war nicht sein Problem, sondern Paulus verwunderte sich über die Leute, denen er selbst vor noch nicht allzu langer Zeit das Evangelium des Herrn Jesus brachte. Sicherlich war die Freude groß, dass da Menschen in Galatien zum Glauben gekommen sind. Solche früheren Gallier und Kelten, aber auch Juden waren ja auch mit dabei, die zum Glauben gekommen sind. Und jetzt verwundert er sich über diejenigen, die in diesem Gebiet sich zum Herrn Jesus bekannten, zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren und vormals ganz klar das Evangelium angenommen hatten und auch daran festgehalten hatten. Nämlich auch in der Bedeutung des Evangeliums, dass die Rettung allein durch die Gnade Gottes geschieht. Und jetzt sind die Leute in Galatien infolge der Lehre von irgendwelchen Irrlehren davon abgekommen. Paulus schreibt hier in Vers 6, mich wundert, man könnte auch sagen, mich verwundert es, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Mich wundert. Ich bin verwundert darüber. Man könnte auch sagen, ich bin erstaunt darüber. Jedoch ist es ein Verwundern oder auch ein Erstaunen mit einem gewissen Erschrockensein. Was denkt ihr, was diese Leute Paulus für einen Schrecken eingejagt haben? Jetzt hat er sie zum wahren Evangelium geführt. Sie haben verstanden, was Rettung aus Gnade bedeutet. Und dann wenden sie sich einem anderen Evangelium zu. Es muss für Paulus erschreckend gewesen sein, dass die Gemeinden in Galatien nun eine andere Lehre bezüglich der Errettung angenommen haben und diese jetzt auch vor Paulus vertreten hatten. Zumindest hielten sie jetzt nicht mehr daran fest, dass die Errettung allein durch Gnade geschieht, sondern sie waren jetzt der Meinung, dass die Errettung eben noch viel mehr bedarf. Also um errettet zu werden, da brauchst du noch die Beschneidung und du musst noch das Gesetz befolgen und so weiter. Und dann kann es ja sein, dass du mal wirklich errettet wirst. Wie schnell waren sie von der Errettung aus Gnade abgekommen? Wobei man natürlich auch immer berücksichtigen muss, das müssen wir auch in unserer heutigen Zeit sehen, dass das geistliche Leben auch immer eine Sache des geistlichen Kampfes ist. Und wer zu Jesus gehört, der gehört zu einer anderen Welt. Er gehört zu den Kindern des Lichtes oder zum Reich des Lichtes. Und der ist jetzt von wem? Sehr stark unter Beschuss. Ja, natürlich vom Fürsten dieser Welt. Und das ist Satan. Satan nimmt die Kinder Gottes ins Visier. Und er beschießt sie natürlich auch, wo er kann oder verführt sie, wo er kann. Und ich denke, das verkennen auch wir heute sehr oft als Kinder Gottes. Wir sind einem geistlichen Kampf ausgesetzt. Und wie schon so oft gesagt, wir befinden uns nicht mehr auf neutralem Gebiet. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und jetzt sind wir hier auf der Erde und sollen hier noch den Glauben entsprechend leben und beweisen und Gott darin verherrlichen. Jemand sagte einmal, Satan gibt seine Beute nicht kampflos her. Also wenn jemand schon ins Reich des Lichtes übergetreten ist, sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und an ihn glaubt, dann wird Satan immer noch hinterhergehen und versuchen zurückzuziehen oder ihn zu verführen. Ja, wenn jemand die Fronten gewechselt hat und von der Finsternis zum Licht übergetreten ist, dann hat Satan großes Interesse, solch eine Person immer wieder anzugreifen, einzuschüchtern oder zu verführen. Behaltet euch das im Hinterkopf, jeden Tag. Es ist einfach Realität. Satan kommt ja auch nicht immer als ein brüllender Löwe. Ja, wenn ein brüllender Löwe kommt und dich einschüchtert, dann sagst du, da ist Satan irgendwo im Spiel. Nein, er kommt sogar als ein Engel des Lichtes. Dass man meint, es wäre ja ein Diener Gottes. Oder als ein furchtbarer Verführer und der Versucher, das ist ja ohnehin von Anfang an Verführer oder auch Versucher. Um dieses Problem wusste ein Apostel Paulus ganz genau Bescheid. Für Paulus war dieser geistliche Kampf nicht verborgen. Paulus wusste, wenn da Menschen zum Glauben kommen, egal wo es auch immer ist, wo er seine Missionsreisen gemacht hat, dieser Widersacher, ja dieser Versucher, dieser Verführer, der versucht überall sein böses Werk zu treiben. Und Paulus war sehr, sehr besorgt oft um die Gemeinden und um die Gläubigen. Er war auch besorgt um andere Gemeinden, nicht nur um die Geschwister in Galatien. Zum Beispiel schrieb er an die Thessalonicher Folgendes. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Er wusste, der Versucher, er wird auch bei den Thessalonichern keinen Halt machen. 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Aber wie froh war Paulus dann, als er erfahren hatte, dass bei den Thessalonichern soweit alles okay ist. Die waren ein bisschen stabiler im Glauben. Anders war es bei den Galatern. Paulus schreibt nicht jetzt direkt an die Irrlehrer, die Galater verwirrt hatten oder verführt hatten, setzt sich auch nicht direkt mit diesen Irrlehrern auseinander, sondern er zeigt ganz klar auf, von diesen Leuten habt ihr euch zu distanzieren. Und das Evangelium, das die Galater nun vertreten hatten, das hieß Jesus und, also Jesus allein genügt nicht, du brauchst noch etwas anderes dazu. Das Erlösungswerk Jesu und, also das Erlösungswerk Jesu reicht nicht vollständig aus. Die Leute aus dem Judaismus, die hatten noch eben die Gesetzeswerke gebracht. und die Beschneidung und. Könnt ihr auch sagen, das Erlösungswerk Jesu und. Überall da, aber wo ein und steht, was ist dort das Problem, wo ein und steht?
Menschliches Denken hinzu.
Ja, da scheint es zu wenig zu sein, was Gott getan hat, was Gott in seinem Sohn bewirkt hat. Wo ein und steht, da kann auch schnell das und die Oberhand bekommen. Grundlegend läuft da ohnehin irgendwas schief, wo ein und hinzukommt. Denn dann heißt es nicht mehr Errettung aus Gnade, sondern Errettung aus Gnade und Werken. Dann heißt es auch nicht mehr das Evangelium der Bibel. Man könnte dies auch erweitern und sagen, überall wo es heißt, die Bibel und, da läuft wirklich etwas völlig schief. Das könnt ihr auch heutzutage überall beobachten. Ich denke, wir haben da genug Beispiele in allerlei Denominationen. Da gibt es viel mehr Denominationen oder Institutionen, wie uns lieb ist, wo dieses dicke und vorkommt. Denken wir da einfach mal darüber nach, was aus so manchen Institutionen alles hervorgeht. Ich möchte jetzt nicht über alle möglichen Institutionen mich auslassen, aber man sollte mal drüber nachdenken. Woran hält denn zum Beispiel die katholische Kirche fest? Dort heißt es ja, die Bibel, die nehmen wir schon auch her. Die Bibel, aber auch die Dogmen. Die Bibel und auch die Dogmen und eben die Lehre der Kirche mit Päpsten und Beschlüssen der Konzilien. Oder die neuapostolische Kirche, die Bibel ja, aber die Neuapostel, die dort tätig sind, die haben die gleiche Autorität wie Gottes Wort. Also die Bibel und. Oder nehmen wir die Mormonen, ja, mit denen haben vielleicht nicht so viel zu tun. Die Bibel ja, aber auch das Buch Mormon. Und so könnten wir weitermachen mit den Zeugen Jehovas. Die Bibel der Wachtumsgesellschaft ja. Gut, das ist ein bisschen teils anders übersetzt. Und auch die leitende Körperschaft, die LK. Und man könnte weitermachen, zum Beispiel auch bei den Adventisten, die uns eigentlich sehr nahe stehen. Aber dort ist auch ein Zusatz. Die Bibel und Gesetzeswerke, Sabbat halten. Eine Prophetin auch noch, kommt auch noch dazu. Also solche Zusätze, die klingen manches Mal sehr, sehr harmlos und meinen, ja, da ist doch auch die Bibel da. Aber prüf es, wenn es irgendwo heißt, die Bibel und, dann läuft etwas daneben, ja manchmal sogar völlig daneben. Sieht manchmal so harmlos aus und am Ende ist es doch eine komplette Irrlehre in Bezug auf die Errettung. Und in vielen Denominationen geht eben ein ganz anderes Evangelium hervor. Ja, man könnte es noch anders benennen, als dass ein anderes Evangelium hervorgeht. Man kann es einfach auch eine teuflische Verführung nennen. Eine teuflische Verführung. Und so stellt Paulus hier in Vers 7, und ich lese noch Vers 6 dazu, klar, dass es nur ein Evangelium gibt. Es gibt kein anderes Evangelium oder ein Evangelium, das man eben in eine andere Ecke drücken oder ziehen kann. Wie gut ist es, dass Paulus hier eine Klarstellung vollzieht. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Ja, ganz klar aufgezeigt, es gibt kein anderes Evangelium, da es doch kein anderes gibt. Es gibt nur das Evangelium, das auch Paulus verkündigt hat, das auch wir in der Bibel sehen, das Evangelium, worin die Rettung allein aus der Gnade Gottes geschieht. Und das heißt, das Evangelium, worin der Mensch durch Glauben aus Gnade Gottes errettet wird. Und nur das ist auch die gute Nachricht, die frohe Botschaft für uns Menschen. Natürlich beinhaltet das Evangelium ja ausgeweitet noch mehr, denn letztendlich ist ja der Herr Jesus Christus der zentrale Mittelpunkt des Evangeliums, sein ganzes Leben und sein vollbrachtes Erlösungswerk. Das fängt ja mit der Eingeburt des Sohnes Gottes an, mit seinem irdischen Leben, mit seinen Heilstaten hier auf Erden, bis hin zu seinem Leiden und Sterben am Kreuz, ja, seinem Begräbnis, seinem Hinabfahren in das Reich des Todes und auch von seiner Auferstehung von den Toten am dritten Tag. Der Sohn Gottes musste alles vollbringen. Warum? Weil der Mensch sich nicht selbst erlösen kann. Vielmehr braucht jeder Mensch diesen Erlöser. Und das ist allein Jesus Christus, der sich selbst für alle Menschen dahingegeben hat. Ihr kennt wahrscheinlich 1. Timotheus 2, Vers 6. Dort heißt es, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Ja, was für ein wunderbares Zeugnis. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich selbst als Lösegeld für alle dahingegeben. Frage, wer will denn sonst den Menschen retten aus dieser tödlichen Gefangenschaft des Bösen, des Feindes Gottes?
Wer will denn sonst die zerstörende Kraft der Sünde bannen und uns von den vernichtenden Folgen der Sünde und des Todes befreien? Wer will es denn tun? Wir selbst? Wir können es ja nicht. Niemals. Der Mensch kann sich selbst eben nicht davon befreien. Tja, die Galater würden zu Paulus sagen, natürlich können wir uns nicht selbst erlösen. Sicherlich brauchen wir Christus. Ja, das ist alles okay. Aber wir müssen schon etwas dazu beitragen. Wir müssen etwas dazu tun. Wir müssen uns auch noch ein bisschen anstrengen. Was heißt das aber in Bezug auf die Rettung? Das heißt, wenn wir noch etwas dazu beitragen müssen, dann hat Christus tatsächlich nicht genug getan. Es heißt, dann hat er tatsächlich kein ganzes Heil vollbracht. Und ihr Lieben, dann wären wir wieder bei Jesus und. Jesus hat etwas vollbracht, aber wir müssen noch etwas hinzutun. Wo aber Jesus und steht, da sind wir bei einem anderen Evangelium gelandet. Beziehungsweise, wie es Paulus auch hier benennt, bei einer Irrlehre. Vers 7. Während es doch kein anderes gibt, schreibt er hier. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Frage, was ist das ganz besonders Schlimme an solch einer Lehre, worin der Mensch noch etwas zum Erlösungswerk des Herrn Jesus dazu tun will oder womöglich nach Lehrweise dazu tun muss? Was ist das ganz besonders Schlimme? Könnte man sagen, ja gut, wenn ihr meint, ihr müsst noch was dazu tun, dann tut halt etwas dazu, ihr werdet schon sehen, dass das am Ende nichts gebracht hat. Aber vor Gott sieht es ein bisschen anders aus. Was ist das Schlimme an solch einer Lehre, worin der Mensch noch etwas zum Erlösungswerk des Herrn Jesus hinzutun muss? Ja, ganz genau betrachtet ist das eine enorme letzte Rebellion des Sünders. Christus hat nicht genug vollbracht. Ich als sündiger Mensch muss noch etwas dazu beitragen. Meine Leistungen zählen immer noch. Eine Rebellion des Sünders gegen den lebendigen Gott. Der sündige Mensch meint tatsächlich, er kann noch etwas zu seiner Erlösung beitragen. Aber was für ein Frevel ist das vor Gott? Schlussendlich heißt dies, dass die Sünde des Menschen und das Reich des Bösen, an das der Mensch ja bis dato gebunden ist, bis vor seiner Bekehrung, die Erlösung womöglich mit vollbringen könnten. Aber ihr Lieben, das ist ja völlig unmöglich. Es ist schon schlimm genug, ja, es ist direkt eine Sünde und raubt Gott die Ehre, wenn einzelne Gläubige solch eine irrsinnige Meinung vertreten. Ja, manche können ja hier und da mal der Meinung sein. Manchmal auch aus Mangel an Erkenntnis, das mag sein. Wie schlimm ist es aber, wenn so etwas als offizielle Lehre in vielen Gemeinden einzieht und diese Lehre sich dann wie ein Sauerteig unter den ungefestigten Gläubigen ausbreitet? Denn hierin werden die Gläubigen ja nichts anderes als verführt und dann eben zu Gesetzeswerken noch angehalten, die Gott so nicht möchte. Zum anderen werden womöglich solche, die zum wahren Glauben finden möchten, dann auch davon abgehalten, wirklich zum Herrn hindurchzudringen. Ich meine, dass das in ähnlicher Weise heute auch in der katholischen Kirche stattfindet. Da sind immer Werke gefragt, immer muss sich der Mensch darum bemühen und anstrengen. Am Ende weiß er eh nicht, wo er rauskommt. Schlimm, das ist eine Verführung der Menschen pur. Paulus hatte seinen Brief hier mit mäßigen Worten begonnen. In Bezug auf diese Verdrehung und Irrlehre des Evangeliums bringt er nun als Apostel aber eine unüberbietbare Schärfe zum Ausdruck, wenn wir hier weiterlesen. Denn wo das Evangelium mit dem Gesetz vermischt wird, und das Gesetz kann ja keinen Menschen retten, dann geht er das völlig daneben. Ich möchte zuvor noch aus Römer 3, Vers 20 lesen. Das heißt, wir können mal kurz rüberblättern auf den Römerbrief. Zuerst Römer 3, Vers 20. Hier heißt es, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Römer 5, Vers 20, da lesen wir Ähnliches. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Also durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde und durch das Gesetz wird das Maß der Übertretung voll. Und das Gesetz selbst kann keinen einzigen Menschen erlösen, niemals. Kann auch nichts zur Gnade Gottes beitragen, sondern vielmehr zeigt das Gesetz den Menschen den Maßstab Gottes auf. Es zeigt den Menschen auf, wie sündig und schuldig sie vor Gott sind. Ja, wer aber zur Zeit des Gesetzes gelebt hatte, ich denke ans Volk Israel, der hatte schon auch seine Nöte mit dem Gesetz. Denn was geschah, wenn man das Gesetz nicht erfüllen konnte, wenn man dem nicht hinterhergekommen ist? Ja, man war ständig in der Übertretung. Und wenn man sich dem Gesetz nicht untergeordnet hat oder nicht entsprechend gehorsam war, dann hat man den Fluch Gottes auf sich gezogen. Nicht umsonst mussten gerade in der Zeit des Gesetzes innerhalb Israels und im Bund des Gesetzes so unendlich viele Tiere geschächtet werden. Tiere allein schon als Sündopfer Gott dargebracht werden. Weil das Gesetz ständig fordert und fordert und fordert. Und der Mensch kann nicht alles vollständig einhalten. So ist Gottes Heiligkeit, so ist sein Maßstab. Denken wir da allein nur an die 10 Gebote in 2. Mose 20. Können wir auch mal kurz aufschlagen, 2. Mose 20, Verse 3 bis 17. Tatsächlich habe ich schon verschiedene Leute angetroffen, die behauptet haben, dass sie das Gesetz Gottes halten könnten. Damit waren die 10 Gebote gemeint. Ich habe gesagt, interessant. Ich habe bisher keinen gekannt, der das halten konnte, als allein der Sohn Gottes, der es erfüllt hat. Aber es gibt solche Leute, die meinen, sie könnten die 10 Gebote halten. Und wenn man sie dann noch ein bisschen danach fragt, dann merkt man, okay, sie kennen nicht einmal alle 10 Gebote. Sie wissen gar nicht wirklich, um was es darin geht. Wer aber die 10 Gebote tatsächlich kennt und sich ausführlich damit befasst, der wird feststellen, dass er beständig irgendwo an diesen Geboten scheitern wird. Und letztendlich kann kein Mensch alle Gebote vollkommen einhalten. Und wenn man sich nur an einem Gebot versündigt, sagt auch Jakobus, dann bist du des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Ja, und wie lauten die 10 Gebote? Ja, wir halten uns manchmal diese Gebote auch selten vor Augen. Aber schon das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Ja, es müssen ja nicht offizielle Götter sein. Es können einfach auch Dinge sein, die an unserem Herz hängen. Selbst für uns als Kinder Gottes heute. Alles, was sich letztendlich vor Gott stellt, kann uns schnell zum Götzen werden. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern und unter der Erde ist. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Viertens, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Fünftens, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Sechstens, du sollst nicht töten. Siebtens, du sollst nicht Ehe brechen. Achtens, du sollst nicht stehlen. Neuntens, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Gut, sich das immer vor die Augen zu halten und wo man da persönlich steht. Wenn wir da allein nur mal kurz ans 3. Gebot denken, dass man den Namen des Herrn unseres Gottes nicht missbrauchen soll. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wie schnell spricht man den Namen Gottes aus? Wenn man es auch nicht direkt Herr sagt, sondern nur vielleicht allgemein Gott. Aber wie oft höre auch ich das innerhalb der Gesellschaft oder in Gesprächen? Mein Gott oder um Gottes Willen und lauter solche Dinge. Und man denkt überhaupt nicht an Gott. Oder Gott sei Dank ist mir da nichts passiert. Ja, dankst du Gott wirklich dafür? Nee, ist doch nur eine Floskel. Überall wird Gottes Name missbraucht. Hierzu gibt es eine kurze Anekdote eines Komponisten, der unter anderem die Melodie dieses Liedes Harre meine Seele komponierte. Sein Name war César Malan. Und von ihm wird berichtet, dass er als junger Lehrer in seiner Schulklasse gerade auch solch eine Redensart aussprach. Er hat immer wieder gesagt, mein Gott, in irgendwelchen Situationen. Und wie das so ist, lernte die ganze Klasse von ihrem Lehrer. Dann hieß es in der ganzen Klasse immer wieder, mein Gott, keine gute Sache. Aber eines Tages erkannte dieser Malan, dass man mit Gottes Namen nicht leichtfertig umgehen soll. Ja, dass Gottes Name kein Spielball ist. Und so sagte er zu seiner Schulklasse, ihr lieben Kinder, wir haben uns Unrechtes angewöhnt, wir müssen es uns auch wieder abgewöhnen. Ihr müsst es sagen, wenn ich wieder mein Gott sage. Und eines Tages Ganz unbewusst, da fährt es aus ihm heraus. Und die ganze Klasse steht vor diesem Lehrer auf und der Lehrer fragt, was ist mit euch? Und dann sagen die Schüler, sie haben wieder mein Gott gesagt. Da schämte sich der Lehrer vor der ganzen Schulklasse und demütigte sich auch. Und jetzt betete er gemeinsam mit der Schulklasse darum, dass Gott sie doch von dieser üblen Angewohnheit befreien möge. Und von diesem Tag an war der Sieg errungen. Es wurde in dieser Klasse und von dem Lehrer fortan kein Mein Gott mehr gehört. Ja, wie gut, wenn man solche Dinge erkennt, wo man Gottes Gebote übertritt, auch in vielen anderen Bereichen, und dann eben auch Buße tut und umkehrt. Wie schnell kann man sich allein an einem einzigen Gebot Gottes versündigen? Und wie gut ist es, dass der Sohn Gottes eben in diese Welt gekommen ist, um uns unser Versagen, unsere Übertretungen, ja unsere Schuld und Sünden vor Gott an seinem Leib ganz persönlich hinauf auf das Holz zu tragen. Dass er sich dort am Kreuz die Nägel in seine Hände und Füße durchbohren ließ, wegen unserer, ja wegen deiner und meiner Schuld ließ er sich die Nägel eintreiben, bis sein sündloses Blut herausfloss aus seinen Wunden und aus seinen Striemen, dass er letztendlich für dich und für mich vergossen hat, dass er uns unsere Übertretungen vergeben kann, ja uns erlösen kann. Schlussendlich auch, damit er die Forderung des Gesetzes hinwegtun konnte und das Gesetz auch für uns erfüllen konnte. Und die Schuldschrift, die wir in Kolosser 2, Vers 14 lesen, die gegen uns war, ausgelöscht werden konnte. Wie wunderbar. Gehen wir wieder in Galaterbrief zurück. In Galater 3, Vers 13, da schreibt es auch Paulus so wunderbar. Christus hat uns losgekauft von was? Von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, Lieben, in solchen Textstellen, da sehen wir wiederum, was der Herr Jesus Christus für uns, für dich und für mich getan hat. Wie könnten wir da jemals sagen, dass wir durch das Einhalten von irgendwelchen Gesetzeswerken irgendetwas zu unserer Lösung beitragen könnten? Nein, wir können es anhand auch solcher Textstellen immer wieder nur bestätigen, dass wir nicht einmal ein einziges Haar zu unserer Lösung beitragen können. Epheser 2, Vers 9, eine Textstelle, worin das zum Ausdruck kommt, aber auch in anderen Textstellen. Damit niemand sich rühme. Es kann sich keiner der Erlösung rühmen, kein einziger von uns und auch sonst keiner, der jemals zum Glauben gekommen ist. Damit niemand sich rühme. Ja, wenn man irgendwas dazu beitragen könnte, irgendwelche Werke tun könnten oder was, irgendwelche Leistungen da noch zählen würde, dann könnte man sich rühmen. Aber so hat Gott das Evangelium gegeben, damit niemand sich rühme. Auch wenn das Gesetz die Sünde und die Schuld des Menschen aufzeigt und somit den Fluch des lebendigen Gottes auch hervorbringt, wie könnte da jemand durch das Einhalten von Gesetzen etwas zur Erlösung beitragen? Völlig unmöglich. Und in den Gemeinden in Galatien, da musste das jetzt unbedingt korrigiert werden. Ganz ähnlich wie letzte Woche ein Vertreter in einem großen Wohnblock sagte, da ist alles schiefgelaufen. Die ganzen Kabelanschlüsse, die ganzen Verträge müssen neu gemacht werden. Ja, wurde jetzt alles umgestellt auf 1. Juli. Und da ist alles oder vieles bei den Leuten in den Wohnungen verkehrt gelaufen mit den Verträgen. Und er sagte, da ist etwas mächtig schiefgelaufen. Ganz ähnlich ging es Paulus in Galatien. Da ist etwas mächtig schiefgelaufen. Bei Paulus ging es jedoch nicht um irgendwelche Kabelverträge fürs Kabelfernsehen, sondern es ging um etwas viel, viel Wichtigeres. Es ging um die Erlösung und das ewige Leben. Es geht hier um die Gnade Gottes und aber auch um die Ehre Gottes. Und so bezeugt Paulus nun mit Messerschneide und aller Konsequenz, dass wenn jemand etwas anderes als Evangelium verkündigt, als was er und seine Mitarbeiter jetzt bei den Galatern verkündigt hatten, dass derjenige verflucht sein soll. Das heißt, derjenige, der ein anderes Evangelium bringt, der wird keinen Segen, sondern Fluch von Gott ernten. Denn solch eine Person raubt nicht nur Gott die Ehre mit diesen Verirrungen, sondern führt auch zugleich die Menschen in die Irre. Und von solchen Irrlehren, ja, da gibt es bis heute jede Menge. Paulus nimmt sich und seine Mitarbeiter hier selbst auch in Verantwortung. Und er schreibt hier in Vers 8 in hypothetischer Weise, wenn wir in Vers 8 reinschauen, aber selbst wenn wir, also Paulus und seine Mitarbeiter, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir verkündigt haben, der sei verflucht. Also angenommen, wenn wir, sagt Paulus, oder auch ein Engel, der vom Himmel herabkommt, also ein Engel Gottes wahrscheinlich, euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir bisher verkündigt haben. Und das war eben das wahre Evangelium, der sei verflucht. Schließlich ist Jesus Christus und sein Erlösungswerk das Zentrum des Evangeliums. Es ist allein Gottes Werk und darum sollte ein Mensch dieses Evangelium nicht antasten. Er sollte nichts anderes daraus machen. Und wer dies tut, schreibt Paulus, erwähne es nochmal, der sei verflucht. Griechisch Anathema. Dies vermittelt die gleiche Vorstellung wie das hebräische Wort Herem, was bedeutet, unter dem Zorn Gottes zu stehen. Und darum sollten sich die Galater auch klar von solchen falschen Lehren mit Abscheu trennen. Aber die Galater, sie haben hier bisher genau das Gegenteil getan. Die Lehren waren wahrscheinlich sehr angenehm für sie, auch die Lehrer, die dort erschienen sind aus dem Judaismus. Vielleicht haben sie diesen Lehren auch noch mit Vorliebe ihr Ohr geliehen. Paulus warnt ja auch in 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Warum? Weil sie empfindliche Ohren haben. Sie können es also nicht ertragen, wenn man das ganze Wort verkündigt. Sie können es nicht ertragen, wenn auch schwierige Textstellen drin sind. Sie können es nicht ertragen, wenn es eben auch unangenehme Dinge gibt in der Verkündigung. Nein, das wollen wir nicht hören. Wir wollen nur angenehme Dinge hören. Liebe und Freude und viel Harmonie. Aber dagegen spricht sich das Wort ganz klar aus. Doch weder Gott selbst noch Paulus hält es für eine Bagatelle, wenn ein anderes Evangelium verkündigt wird. Und Vers 9 haben wir noch nicht gelesen, aber da wiederholt Paulus bei ihnen nochmal das von Vers 8. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Vielleicht ist uns dieses Verfluchen im Neuen Testament ziemlich befremdlich. Ruft uns doch das Neue Testament an so vielen anderen Stellen zum Segnen auf, oder? Auch der Jesus selber. Denken wir nur an die Bergpredigt. Was sagte der Jesus dort? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und jetzt nimmt sich der Apostel Paulus die Freiheit heraus und spricht einen Fluch für solche Menschen aus, die eine Irrlehre bringen. Naja, wir müssen schon die Begebenheiten genau betrachten. Es ging hier ja nicht um irgendwelche Anfeindungen an Gläubige oder Gemeinden, sondern es ging um eine Verfälschung des Evangeliums. Und das geht eben direkt ins Herz hinein gegen Gottes wunderbare Heilstat in Jesus Christus. Und wenn man das Evangelium verfälscht, das ist eben das Ganze etwas anderes, als wenn man halt jetzt mal irgendwelche Gläubigen angreift oder Verfolgung ausübt. Da dürften wir niemanden verfluchen. Aber wenn jemand das Evangelium verfälscht, dann spricht das Wort Gottes einen deutlichen Fluch aus. Wie dieser Fluch am Ende aussehen sollte, das können wir nicht genau sagen. Das ist letztendlich Gottes Sache. Wie Gott dann diesen Fluch an diesen Leuten vollzieht, so wie der zum Ausdruck kommt. Es gibt ja auch solche Leute im evangelikalen Raum, die meinen, ja, sämtliche Irrlehrer oder diejenigen, die wir als Irrlehrer erkannt haben, die muss man sofort beseitigen. Man muss dafür sorgen, dass die öffentlich an den Pranger gestellt werden und nach Möglichkeit zu Tode kommen. Wenn wir aber das Wort Gottes lesen und sehen, wie der Apostel Paulus hier reagiert hat, dann müssen wir sagen, ein Apostel hat das auch nicht getan. Hat ein Apostel Paulus oder einer der anderen Apostel jemals so etwas veranlasst, dass man, wenn es auch schon wahre Irrlehrer sind, dass die jetzt zu Tode kommen sollen, dass man sie öffentlich an den Pranger stellt? Nein, in keinster Weise. Lesen wir gar nichts davon. Paulus hatte nicht einmal den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass Gott jetzt solchen Leuten etwas Böses tun sollte. Er hat nur gesagt, wer euch ein falsches Evangelium bringt, der sei verflucht. Aber alles andere hat er Gott überlassen. Wir sind auch nicht da, um Gericht auszuüben. Ein Apostel Paulus auch nicht. Und wir als Gemeinde auch nicht, sondern Gott selbst gebührt das Gericht. Er selbst wird richten, wenn es was zu richten gibt. In Römer 12, Vers 19 lesen wir: Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum wem? Dem Zorn Gottes. Wenn ich meine, ich muss der Richter sein, ich muss Gott vorgreifen, dann bin ich völlig daneben. Gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache. Und darin wollen wir ihm auch die Ehre geben. Überlass es ihm. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und so ist es eben auch nicht unsere Aufgabe, Irrlehrer zu richten. Was ist aber unsere Aufgabe? Natürlich, Irrlehrer und Irrlehren zu erkennen, womöglich auch Apologetik zu betreiben, wie es auch Paulus getan hat, und uns auch von solchen, die solches ausbreiten, ganz klar zu distanzieren. Da ist Schluss mit lustig. Eine ganz klare Distanz zu vollziehen. Und genau dazu leitet Paulus jetzt auch die Galater an, dass sie sich von ihnen distanzieren sollen. In Vers 10 schreibt Paulus anschließend: Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus schreibt auch diesen Satz nicht ganz umsonst. Denn wo lautete der Vorwurf dieser Irrlehrer an Paulus, dass er eben mit diesem Evangelium, das er verkündigt hatte, das Evangelium der Gnade Gottes, nur Menschen billig für sich gewinnen wollte, ja, nur menschengefällige Botschaften hier verbreiten würde, den Menschen schön tun, damit sie auf seine Seite kommen. Aber ich denke, wir kennen Paulus gut genug. Paulus hat mit voller Aufrichtigkeit, mit voller Verantwortung das Evangelium den Menschen gebracht. Paulus hat auch keine billige Botschaft gebracht. Und Paulus war diese Botschaft viel zu teuer und auch die Verantwortung vor Gott und auch den Menschen viel zu hoch, um den Menschen irgendetwas Verkehrtes zu bringen. Ja, er selbst hat auch Timotheus einmal dazu ermahnt, eben nicht den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern in 2. Timotheus 4, Vers 2 ermahnt er Timotheus: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ist das ein Schönreden? Menschen gefallen? Natürlich soll alles in Liebe geschehen. Aber verkündige das Wort, halte fest an dem Wort, an der gesunden und klaren Lehre, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Irrlehrer, die haben meist eine Menge auch an Verleumdungen für andere parat, stellen andere Geschwister an den Pranger und meinen, nur sie wären die Richtigen. Und so haben sie auch Paulus an den Pranger gestellt, dass er nur einer wäre, der den Leuten nach dem Mund redet. Rede ich denn jetzt den Menschen oder Gott zuliebe, schreibt Paulus. Natürlich hat sich Paulus dem Menschen angenähert. Er ist den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Er ist auf die gleiche Ebene gegangen. Wir können so viel lernen von Paulus. Und natürlich war er auch freundlich zu den Menschen. Hat ja auch die Frucht des Heiligen Geistes ausgelebt. Man darf auch Menschen lieben und ihnen zuliebe reden. Aber wenn es um das Evangelium geht, da dürfen wir natürlich keine Abstriche machen. Paulus ließ sich nicht mit diesen Verleumdungen der Irrlehrer ein. Wusste sich der Verantwortung gegenüber Gott und auch der Verantwortung gegen den Menschen jederzeit verpflichtet. Und wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, dann können wir am Ende dieser Botschaft sagen, das sollte auch bei uns so sein. Halte dich zum Wort, lass dich nicht davon wegbringen durch irgendwelche Verdrehungen des Wortes Gottes. Oder wo auch andere Evangeliums zum Ausdruck kommen, wie Wohlstandsevangelium oder was man da heutzutage noch alles so wahrnimmt. Unser Thema heute hatte geheißen: Kein anderes Evangelium. Nehmen wir auch wir die Verantwortung vor Gott wahr und lassen uns nicht mit einem anderen Evangelium, das Gottes Werk und seine Ehre schmälert oder gar Menschen verführt, ein. Amen. Beten wir noch abschließend. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir danken dir, Herr, dass du uns so vieles zeigst in deinem Wort. Hilf uns, Herr, immer wieder richtig zu verstehen, dein Wort auch richtig zu teilen, es entsprechend zu schneiden, Herr, wie du es uns zeigst, dass wir nicht alles durcheinander werfen. Wir möchten dir dafür danken, Herr. Wir möchten dir danken, dass wir in deinem Wort das Evangelium studieren dürfen und dass, Herr, jeder zu dieser Gewissheit kommen darf. Du, Herr, hast ein vollkommenes Werk vollbracht und die Errettung geschieht allein aus Gnaden. Danke, dass wir in dieser Gemeinde diese Überzeugung haben dürfen. Wir wollen aber auch nicht davon abkommen. Herr, du weißt, wo vielleicht manch einer auch gelegentlich wankelmütig ist, es auch in seinem eigenen Verhalten festmacht. Oh, wenn ich mich so verhalte, dann kann ich ja nicht Kind Gottes sein. Aber danke, dass du es nicht an unserem Verhalten festmachst, sondern allein an deiner Gnade. Herr, und so preisen wir dich und beten dich an. Wir möchten dir danken, Herr, dass du mit jedem Einzelnen bist, auch im weiteren Tagesverlauf, aber auch wenn wir in die neue Woche hineingehen, Herr. Du bist ein Gott aller Gnade und aller Barmherzigkeit, ja sogar ein Gott allen Trostes. Und so möchten wir uns dir anbefehlen, hilf uns, Herr, dass wir uns nah an dich halten, auch deine Zeugen sein können in dieser Welt, wie du es haben möchtest. Und lass es uns nicht vergessen, was es dich, Herr Jesus, gekostet hat, uns tatsächlich aus Gnade so unendlich teuer zu erkaufen. Amen. Amen.